Medikamente werden entwickelt, um Kranke zu heilen. Aber bevor es soweit ist, braucht es erstmal Gesunde. In Phase 1-Studien wird ein Wirkstoff das erste Mal mit Menschen getestet. Und dafür braucht es Freiwillige, die sogenannten Probandinnen und Probanden. Wie man diese Freiwilligen findet und wie Phase 1-Studien überhaupt ablaufen, darum geht es heute.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen bei Microscope. Ich bin Franziska Walser und wir sind hier heute zu dritt. Mir gegenüber sitzt Sibylle Baumann. Sie ist Medical Director bei Clinical Research Services Berlin GmbH, kurz CRS. Das ist ein Unternehmen, das sich auf die Durchführung von vorwiegend Phase 1-Studien im Auftrag von Pharmafirmen spezialisiert hat. Schön, dass Sie da sind, Frau Baumann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag.
Und kein Microscope-Podcast ist komplett ohne Rolf Hömke, den Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Ja, schönen guten Tag.
Ich habe ja schon viel gemacht, um Geld zu verdienen. Ich bin zum Beispiel mal Rikscha gefahren während dem Studium. Was ich aber noch nie gemacht habe, ist, dass ich mich als Probandin gemeldet hat. Hat denn einer von Ihnen beiden da Erfahrung? Also auch von der Seite sozusagen?
Ehrlich gesagt, als Probandin nicht. Ich überlege gerade, ob ich mal in so einer kleinen Anwendung mal teilgenommen habe, aber als im Arzneimittelbereich noch nicht tatsächlich.
Herr Hömke?
Ich habe tatsächlich mal mitgemacht. Ich habe einen Schweinegrippeimpfstoff miterprobt als Proband. Das war 2009.
Jo. Und aus der Motivation einfach mal zu gucken, wie das abläuft?
Ja, ganz genau. Also ich dachte, ich rede so viel über Medikamente und Medikamentenforschung, jetzt muss ich es auch mal direkt miterleben. Und das war eben eine Gelegenheit, wo hier in Berlin Leute gesucht wurden und dann habe ich mitgemacht.
Und Frau Baumann, wenn ich mich jetzt als Probandin bewerben wollen würde bei Ihnen, was gibt's denn gerade für Studien bei CRS Berlin, wo man mitmachen könnte jetzt in der kommenden Zeit?
Also wir haben verschiedene Studien in der Planung. Sie könnten an einer Studie teilnehmen, wo ein neues Mittel zur Blutdrucksenkung untersucht wird. Da sind Männer und Frauen gesucht. Oder zum Beispiel ist im Frühjahr eine Studie in Planung. Da untersuchen wir ein neues Medikament zur Behandlung von bakterieller Scheideninfektion. Da sind tatsächlich naturgemäß nur Frauen in der Studie.
Und es ist eine Phase 1-Studie, ne? Das heißt, ich muss nicht zwingend eine Infektion haben, sondern da wird eben der Wirkstoff geprüft erstmal.
Ja.
Und das sind jetzt alles, also verschiedene Auftraggeber, ne? Also Sie haben verschiedene Pharmafirmen, die Sie dann jeweils immer beauftragen.
Genau.
Mit der Durchführung.
Wir haben verschiedene Auftraggeber. Also wir haben das ganze Spektrum vom kleinen Startup bis zur Pharmafirma.
Herr Hömke, jetzt klingt ja Phase 1 so, als wäre es der Anfang einer Medikamentenerprobung, weil 1, das ist aber gar nicht der Anfang. Was passiert denn davor schon?
Also jede Entwicklung eines neuen Medikaments beginnt erstmal im Labor. Man hat eine Vorstellung, wie man bei einer Krankheit eingreifen kann mit einem neuen Wirkstoff, den man dafür noch entwickeln muss. Und diese Arbeit, den Wirkstoff zu entwickeln, das ist eben ganz viel Laborarbeit. KI spielt da mittlerweile auch eine Rolle, aber es ist trotzdem viel Laborarbeit. Man optimiert da eine Substanz, die der neue Wirkstoff sein könnte. Und wenn man die hat, dann erprobt man sie erstmal in Zellkulturen mit Organoiden, dann eben auch mit Versuchstieren, um möglichst viel zu lernen, um zu sehen, ob es da vielleicht schon problematische Nebenwirkungen gibt, dann müsste man das Projekt an der Stelle abbrechen. Oder ob man eben sieht, nein, es sieht eigentlich ganz gut verträglich aus und wir haben jetzt auch eine Vorstellung, wie man es dosieren muss. So, und dann ist die Zeit reif, dass man diesen neuen Wirkstoff auch mal mit Menschen erprobt. Und in der Regel macht man das dann nicht gleich mit Patientinnen und Patienten, sondern erstmal mit Gesunden. Aber in einigen Fällen nimmt man auch von Anfang an Patientinnen und Patienten.
Und dann geht's eben über zu Ihnen, Frau Baumann, und zu CRS Berlin. Das heißt, Sie bekommen natürlich den Wirkstoff und Sie bekommen auch schon Informationen mitgegeben sozusagen aus diesen vorherigen Phasen, ne?
Ja, wir müssen sogar diese Informationen haben, weil wir müssen das ja übersetzen. Auch was bedeutet das für die Sicherheit zum Beispiel des Studienteilnehmers, dass die richtigen Messungen gemacht werden, die richtigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit der Studienteilnehmer möglichst sicher durch die Studie geht.
Und was wird denn jetzt in Phase 1 getestet? Also die Wirksamkeit ja nicht, weil dafür bräuchte es ja Menschen, die die Krankheit haben, gegen die das dann wirken soll, ne? Also was wird getestet?
Also was an erster Stelle immer steht, ist die Sicherheit und Verträglichkeit für den Menschen. Aber was mittlerweile schon zum Standard gehört, was wir, sagen wir mal, vor 20 Jahren oder so noch nicht unbedingt immer so gemacht haben, wir bestimmen die sogenannte Pharmakokinetik, das heißt das Verhalten des Medikaments im Stoffwechsel. Dann nehmen wir Blutproben ab, das wird dann später ausgewertet und beurteilt. Und wir untersuchen schon relativ früh Hinweise auf die Wirksamkeit. Das kann durch Veränderungen, sagen wir mal, im Hormonspiegel des Menschen sein. Das kann Blutdrucksenkung sein. Das betrifft ja auch den Gesunden. Also da ist auch eine Änderung jetzt mittlerweile
über die Jahre. Ja, dass es einen Mehrwert gibt sozusagen, genau, in diesen Studien, ja, im Vergleich zu früher. Ja. Ja.
Nun nehme ich mal an, dass man nicht gleich mit der vollen Dosis beginnt.
Also man weiß ja noch gar nicht, was die volle Dosis ist letztendlich. Ne?
Genau. Ja. Ich beginne natürlich mit einer sehr niedrigen Dosis, die sich aufgrund, Herr Hömke hat es ja schon gesagt, Vorversuche. Und da gibt es dann eben Berechnungen, wo man davon ausgeht, wo würde sich das beim Menschen befinden. Und man geht da mit einer niedrigen Dosis, mit einem Sicherheitsabstand in die erste Anwendung und titriert sich dann langsam hoch.
Also das Sicherheitsabstand heißt, man hat eine Vorstellung, so eine Dosis würde wirken und dann verdünnt man, zehnfach, hundertfach, sonst irgendwas.
Natürlich, man berechnet, wo würde die Dosis wirken, aber auch wo beginnen zum Beispiel Nebenwirkungen. Und man würde natürlich nicht da beginnen, wo man schon mit einem ausgeprägten Spektrum rechnet, sondern man beginnt natürlich deutlich unterhalb. Und in der Regel beginnen wir auch immer mit einer Einzeldosis. Das heißt, der Proband wird einmal mit einer Dosis behandelt. Dann werden die verschiedenen Messungen gemacht. Dann gibt es eine Auswertung. Und dann wird entschieden, sind wir sicher, sehen wir vielleicht schon Wirkungen, wie verhält sich der Stoffwechsel des Medikaments. Und dann geht man nach einem vordefinierten Plan dann in die nächste Dosis. Es sind immer neue Probanden. Das hat sich jetzt auch so etabliert. Wir hatten früher manchmal verschiedene Szenarien, wo der Proband mehrfach exponiert wurde in der ersten Gruppe und sagen wir in der vierten und dann wieder in der siebten. Aber das hat man verlassen.
Das heißt, man braucht wirklich eine Menge Menschen. Ich lese manchmal so Werbung für Arzneimittelstudien in der U-Bahn und da steht dann immer, wir suchen gesunde Menschen, die. Und dann bin ich immer so, ich rauche 2 Zigaretten am Tag, ich habe manchmal Migräne, ich bin raus. So, also was heißt denn gesund? Weil ich frage mich, wie findet man denn gesunde Menschen in Masse?
Ja, gesunde Menschen in Masse ist natürlich auch so eine Sache. Es ist natürlich auch eine Definitionssache, ganz logisch. Es bedeutet aber in erster Linie mal relativ standardisierte Probandengruppe. Die sind vom Alter her mal vordefiniert. Dann in der Regel sind Raucher auch erlaubt, allerdings auch nur bis zu einer gewissen Anzahl am Tag. Das hängt auch damit zusammen, dass auch der Zigarettenkonsum zum Beispiel Wechselwirkungen machen kann mit Medikamentenabbau und eventuell auch andere Krankheiten nach sich ziehen kann. Wenn man mal Kopfschmerzen hat, ist es in der Regel kein Problem, aber sie sollten in einer Erstanwendungsstudie in der Regel keine weiteren Medikamente einnehmen. Mhm. Und wenn Sie jetzt häufig Kopfschmerzen haben und brauchen dann immer eine Behandlung, dann haben Sie ja da schon wieder einen, will ich mal sagen, Störfaktor, der eben anders ist als bei den anderen Probanden. Allergien sind so ein Faktor. Man sollte nicht ausgeprägte Allergien haben, die ja auch mal eine entsprechende Reaktion hervorrufen können. Und ja, es wird dann auch Labor und EKG untersucht und da gibt es mitunter ganz harte Kriterien, die so festgelegt sind im Prüfplan. Und wenn man da leider daneben ist, dann ist man dann auch schon draußen.
Aber es klingt jetzt schon voraussetzungsvoll. Also wie schwer ist es denn, also sagen wir mal, welchen Anteil Ihrer Arbeit macht es auch aus, diese Menschen zu finden?
Also wir arbeiten ja im Team Und zunächst geht's mal vorne los, das heißt bei der generellen Rekrutierung. Sie haben gesagt, Sie haben das in der U-Bahn gelesen. Man wird das in Social Media lesen. Also wir haben auch ein Team, das vorgeschaltet sich damit befasst, Werbung für unsere Studien zu machen und auch Studienbewerber, also Studieninteressenten zu finden. Dann gibt es so eine Minimal erstmal Abfrage, wie passt man so von Alter, Geschlecht, Größe und so weiter in die Studie. Und dann geht es eben weiter. Es gibt dann einen Anamnesebogen, wo man erstmal eine Selbsteinschätzung einnimmt. Das ist jetzt noch alles im Vorfeld. Das ärztliche Gespräch kommt dann eben, wenn man so weit ist, dass man diese ersten Hürden schon mal überstanden hat.
Kann man sagen, was das typischerweise für Menschen sind, die sich da bewerben um eine Teilnahme? Also auch, was haben die für eine Motivation?
Also es ist ganz unterschiedlich. In meiner Anfangszeit gab es noch den berühmten Berufsprobanden, der dann quasi von von Studienklinik zu Studienklinik gezogen ist und da Studien gemacht hat. Das geht mittlerweile auch nicht mehr, da wir längere Sperrfristen haben, auch zwischen einzelnen Studien, eben um zu verhindern, dass es eben zur permanenten Einnahme von ganz unterschiedlichen Substanzen kommen.
Wie lang ist denn die so, diese Sperrfrist?
Das hängt von der Substanz ab. Ja, bei diesen kleinen chemischen Molekülen sind es meistens ja 3 Monate. Aber wir arbeiten da auch immer zunehmend mit Antikörpern zum Beispiel. Da kann das ein halbes Jahr, ein Jahr sein. Aber es sind ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben Selbstständige, wir haben Studenten, wir haben Frauen, die auch zu Hause sind oder Teilzeit arbeiten. Wir hatten Feuerwehrleute, die im Schichtdienst gearbeitet haben. Also wir hatten wirklich eine große Bandbreite durch die ganze Bevölkerung.
Ja, die sich das aber auch irgendwie einrichten können müssen, weil die Studien sind ja meistens stationär, oder?
Also entweder muss man stationär sein. Bei der klassischen Erstanwendungsstudie ist man auch immer stationär erstmal. Das hängt dann ganz von der Substanz ab, wie lange diese Phase ist. Wir haben aber auch dann oft so anschließende Phasen, wo man ambulant dann nochmal kommen muss. Mhm. Zum Beispiel zu Blutentnahmen oder mal ein EKG schreiben oder sowas.
Ja.
Und das muss man sich eben einteilen können.
Stationär heißt, man ist bei Ihnen in der Einrichtung. Und dann aber auch wirklich ganz konsequent. Kein Kino am Abend oder sonst was.
Man ist dann bei uns stationär in der Einheit und kann nicht raus. Und manchmal machen wir das so, dass wir die Möglichkeit haben, dass man mal einen Spaziergang machen kann. Aber das auch in der Regel dann betreut. Denn es geht ja auch um die Sicherheit. Es geht aber auch darum, dass wir in den frühen Phasen auch Einflussstörgrößen sozusagen ausschalten
und Sie wollen nicht,
dass
jemand einen Spaziergang in die Kneipe macht zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Ja, oder Dinge ist, also auch das Essen ist vorgegeben und es sollte dann auch für alle gleich sein. Da sollte auch der Abstand eingehalten werden zur Blutentnahme und lauter solche Dinge.
Das heißt aber, Sie müssen den Menschen die Zeit auch ein bisschen angenehm machen, oder? Sonst kriegen die ja richtig schlechte Laune. Ist ja auch nicht gut für die.
Ja, das ist immer eine Diskussion. Also ich glaube, wenn wir die Möglichkeit hätten, Sauna, Solarium und einen Fitnessraum anzubieten, wäre die Laune deutlich besser. Aber körperliche Betätigung kann wiederum einen Einfluss auf Ergebnisse haben. Sauna, Solarium kann einen Einfluss auf die Verträglichkeit in der Haut haben zum Beispiel. Also fällt leider auch wieder flach. Das heißt, wir müssen dann schon sehen, was wir sonst noch so anbieten können. Spiele, Spielekonsole, Filme gucken, solche Dinge hinaus.
Ja. Okay, ja, kann man sich ja auch lange damit beschäftigen.
Ja. Ja. Manche arbeiten auch. Die bringen ihren Laptop mit und arbeiten tatsächlich dann auch bei uns und sagen, jetzt habe ich endlich mal Zeit und bin ungestört und kann hier mal arbeiten.
Klar, genau. Manche Leute machen Workation, ne? Da kann man dann einfach mal seine, weiß ich nicht, Bachelorarbeit schreiben oder so.
Zum Beispiel, ja.
Und Sie müssen aber natürlich für den Aufwand die Menschen kompensieren. Also es gibt ja viele Vorurteile über diese Studien und eine weit verbreitete Meinung ist ja, das machen Menschen, die brauchen dringend Geld. Ist es denn wirklich finanziell so attraktiv?
Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber ich finde es auch gerechtfertigt, wenn man eben eine Woche oder wir haben auch Studien, die sind deutlich, also sind auch länger.
Länger als eine Woche sogar.
Also da ist schon eine gewisse Kompensation schon notwendig, wenn Sie ambulante Phasen haben. Sie müssen sich ja auch die Zeit nehmen. Es ist ja nicht nur die Zeit, die Sie hier haben vor Ort, wenn Ihnen Blut abgenommen wird. Das dauert ein paar Minuten und dann sind Sie fertig. Aber Sie müssen anreisen, Sie müssen gewisse Zeitspanne mit berücksichtigen, dass Sie auch rechtzeitig da sind. Dann ist das auch schon berechtigt. Und Sie haben in der Regel keinen medizinischen Vorteil. Sie haben ja keine Krankheit.
Klar, das heißt, die Motivation fällt schon mal weg. Also eigentlich braucht man eine finanzielle Motivation, oder? Weil es macht ja niemand mit, ich wollte schon immer meinen Körper der Wissenschaft in den Dienst stellen oder sowas. Das wird es wahrscheinlich wenig geben, außer jetzt Herr Hörmke natürlich.
Also wir sehen's,
Neugier ist doch vielleicht auch ein Faktor, oder?
Also wir sehen es tatsächlich auch. Wir haben manchmal Studien auch mit sogenannten Elderlies, also mit älteren Studien. Teilnehmer, wenn die.
Wie älter sind die denn?
Ja, wir hatten hier schon Studien gehabt. Da war, ich glaube, die älteste Studienteilnehmerin war 90. Also das war ja. Und da verschiebt sich schon auch ein bisschen die Motivation. Mhm. Da spielt natürlich das Finanzielle auch eine Rolle, aber da merken wir immer mehr, da ist auch ein gewisses, bisschen was Altruistisches drin, aber auch so eine gewisse Freude auch am Kontakt mit anderen Menschen.
Genau, ich komme mal unter Menschen. Ne?
Ich komme mal unter Menschen und so. Und ich hatte ganz rührende Beispiele gehabt, wo die jungen studentischen Studienteilnehmer von der anderen Studie mit den Älteren mal Musik gemacht hatten oder sowas. Also das war schon, durchaus gab es da schon sehr nette Begebenheiten. Also dann haben sie sicher so eine gemischte in Motivationslage.
Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, es geht ein bisschen darum, auch so eine Ausgewogenheit zu schaffen, ne? Also Größe, Alter, eben auch Geschlecht. Das heißt, Sie würden auch spezifisch Frauen rekrutieren, wenn Sie sagen, Männer haben wir schon genug, jetzt suchen wir nochmal Frauen.
Das hängt wiederum ganz von der Studie ab. Wir befinden uns ja, wir reden ja hauptsächlich jetzt von der sogenannten First-in-Human-Studie, also Erstanwendungsstudie. Übrigens, früher hieß das First-in-Men, und zwar nicht von ungefähr, denn früher waren das nur Männer. Mhm. Muss man aber auch sagen, hat auch gewisse Gründe gehabt. Man wollte eben vermeiden, dass es zu eventuell im Falle einer ungeplanten Schwangerschaft zu Fruchtschäden oder sowas kommt. Es ging um Sicherheit. Man hat natürlich auch früher gedacht, Frauen sind empfindlicher, die müssen wir da schonen. Da hat es schon ein Umdenken gegeben, auch mit zunehmendem Wissen. Je mehr ich weiß und je mehr ich auch weiß, dass das keine Gefahr hat, kann ich auch Frauen einschließen.
Okay.
Also das ist auch zunehmendes Ziel, dass Frauen auch in frühen Entwicklungsphasen mit eingeschlossen werden, wenn es eben die Datenlage erlaubt.
Aber die müssen sich ja alle verhüten, oder?
Und die müssen verhüten. Da gibt es dann auch, es gibt da so eine Guideline, es gibt für alles eine Guideline und da gibt es auch eine Guideline dazu, wo man eben auch mit Hinblick auf das Risiko entscheiden kann, welche Art der Verhütung soll benutzt werden.
Aber das heißt, weil wir haben ja eine große gesellschaftliche Debatte eben über irgendwie geschlechtergerechte Medizin und dass eben manche Wirkstoffe an Frauen ganz anders wirken und das kommt jetzt bei Ihnen, kommt auch an, ne? Also dass die beauftragenden Pharmaunternehmen auch sagen, wir wollen da schon in dieser frühen Phase Frauen mit dabei haben.
Da gibt es mittlerweile auch gesetzliche Vorgaben. Also man muss auch begründen, warum man keine Frauen mit in die Studie nimmt zum Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, das können fehlende Daten sein zum Beispiel. Das kann aber auch sein, es gibt ja auch Medikamente, die entwickelt werden für Krankheiten, für die es noch keine Behandlung gibt, die schwerwiegend sind. Da ist man ja auch bereit, eventuell auch gewisse Risiken mit in Kauf zu nehmen. Und wir kommen ja sowieso aus einer Ecke, wir haben uns ja schon immer mit gynäkologischen Studien auch befasst. Und also für uns ist das durchaus normal.
Sie haben manchmal wahrscheinlich reine Frauenstudien.
Wir haben auch manchmal reine Frauenstudien. Ja. Es geht ja auch darum, für was wird es dann entwickelt. Also wenn ich jetzt was nehmen würde, was ich für eine reine Männererkrankung nehmen würde, würde ich auch keine Frauen einschließen. Also man muss einen Grund haben, warum schließe ich diese Gruppe ein und warum nicht.
Ja.
Das heißt, drei Fälle, also was weiß ich, soll später mal gegen Prostatawachstum im Alter sein, dann würden Sie sagen, brauche ich gar keine Frauen für Phase 1. Wenn es eben, wir haben es ja gesagt, jetzt eben eine bakterielle Scheidenentzündung ist, dann brauche ich keine Männer nehmen. Ja. So, und wenn ich irgendwo dazwischen bin, Psoriasis oder irgendeine Leberstoffwechselstörung, die Männer und Frauen betreffen kann, dann würden Sie im Zweifelsfall versuchen, eine Mischung aus Männern und Frauen in der Phase 1 zu haben.
Genau. Man würde da schon anfangen, Frauen und Männer mit einzubeziehen. Ja. Und wie ich schon sagte, je nachdem, welche Verhütungsmaßnahmen sind geeignet, welche sind ausreichend sicher. Und es kann zum Beispiel sein, wenn ich die Gefahr habe, dass eine Pille zum Beispiel beeinträchtigt werden kann durch die durch das zu untersuchende Präparat, dann kann diese Verhütungsmethode nicht zum Beispiel kann dann ausgeschlossen sein, wenn ich da die Gefahr habe, dass es dazu Wechselwirkungen gibt.
Ja. Das heißt, zum konkreten Beispiel Johanniskraut habe ich mal gehört, kann die Wirkung der Antibabypille schwächen. Wenn man also jetzt nochmal ein neues Johanniskrautpräparat untersuchen müsste, würde man den Probandinnen sagen, bitte unbedingt verhüten, aber verlassen Sie sich nicht auf die Pille, machen Sie es anders.
Genau.
Machen Sie mit Ihrem Partner aus Kondom oder machen Sie es noch anders?
Man würde eigentlich da auch immer auf zwei unterschiedliche Verhütungsmethoden aufklären. Und das ist in der Regel auch eine Vorgabe, dass man immer sagt, das eine und das andere. Mhm. Also meistens also so eine Doppelmethode, Pille und Kondom oder Spirale und Kondom. Also da gibt es dann verschiedene.
Aber in jedem Fall ist klar, das endet ja auch nicht mit der Phase 1. Mhm. So in der Phase 1 lernt man eine ganze Menge über das Medikament, wie man es richtig dosiert, wie oft man es geben kann und geben sollte, eben nacheinander, einmal am Tag oder einmal die Woche oder dreimal am Tag, alles Mögliche. So. Und mit diesem Wissen geht man dann ja in die Phase 2, wo man das Medikament mit einer kleineren Zahl von Patientinnen und Patienten erprobt und dann später der Phase 3, wo man eine sehr große Zahl eben hat. Und auch da lernt man natürlich weiter, denn die Patienten und Patientinnen selber sind ja auch in einer anderen körperlichen Verfassung und vieles ist gleich, aber manches kann eben auch verschieden sein. Die können auch empfindlicher sein, auch empfindlicher für eine Nebenwirkung, die jemand, der gesund ist, unpässlich findet, aber für einen Kranken dann doch nochmal eine zusätzliche Belastung sind. All das lernt man dazu. Und man möchte natürlich bei einer Therapie ankommen, die eine möglichst gute Wirksamkeit mit möglichst wenig spürbaren negativen
und
Nebenwirkungen
verbindet.
Und das
nicht nur für
verbindet.
Gesunde, sondern eben für Kranke.
Und da wertet man dann auch gründlich aus, ob es Mann-Frau-Unterschiede gibt. Es gibt natürlich nicht nur Mann-Frau-Unterschiede, es gibt eben auch in vieler anderer Hinsicht
jung,
natürlich
alt, alles Mögliche,
jung,
ne?
Alt, genau. Allergien waren Stichwort vorhin und so weiter. All das, auf sowas wird geachtet.
Frau Baumann, ich würde gerne noch zu einem Punkt kommen, also weil es gibt ja eben wirklich viele Vorurteile über diese Phase 1-Studien. Und eines dieser Vorurteile ist ja auch, dass es total riskant. Jetzt haben wir schon gesagt, irgendwie sie kommen nicht von null, sondern es gibt viel Vorwissen. Sie fangen mit sehr kleinen Dosen an. Aber was findet denn da rundrum an Aufklärung statt über mögliche Risiken? Also es gibt ja dieses Stichwort Informed Consent. Und die dürfen aber ja natürlich nicht wissen, was sie von Wirkstoff kriegen, ne? Das dürfen sie ja nicht wissen, die Probandinnen und Probanden.
Also klinische Studien sind ja in einem strengen Regelwerk. Und dazu gehört in erster Linie auch die Aufklärung des Studienteilnehmers, des Probanden. Das kommt auch an allererster Stelle. Es gibt ein Probandeninformationsbogen oder wie man es nennen will. Ist ein bisschen mehr, wird langsam immer umfangreicher. Das wird auch der Ethikkommission entsprechend vorgelegt. Und nur dieser Bogen darf dann eben auch oder dieses Formular darf dann eben auch verwendet werden. Und parallel dazu findet auch noch eine ärztliche Aufklärung statt. Mhm. Also nochmal in mündlicher Form.
Weil das Kleingedruckte liest man ja ehrlich gesagt nicht so.
Genau, und bei Seite 20 hört man vielleicht dann auch auf zu lesen. Und genau da wird es wird alles besprochen. Da werden alle Aufwände besprochen, alle Einschränkungen und eben auch die Risiken. Und der Proband wird schon über die Prüfsubstanz aufgeklärt. Aha. Was Sie eventuell meinen, ist, die meisten Studien sind sozusagen placebo-kontrolliert. Das heißt, wenn ich 8 Probanden habe, dann bekommen 6 das sogenannte Verum, also das, die aktive Substanz. Und 2 bekommen ein Placebo, das heißt ein wirkstofffreies Präparat. Und da ist es in der Regel so, dass der Proband nicht weiß, ob er derjenige ist, der jetzt das Placebo hat oder die aktive Substanz. Und meistens hat auch der Prüfer dieses Wissen nicht. Der weiß nur, dass von diesen 8 Studienteilnehmer sind 2, die ein Placebo haben. Und das ist vielleicht das, was Sie meinen, dass Sie sagen, der darf es nicht wissen.
Also nee, ich dachte, die wissen gar nicht, wofür es ist. Also ich dachte, man sagt denen extra nicht, okay, das ist jetzt ein Medikament gegen Herzrhythmusstörungen, weil die dann vielleicht in dem Wissen, dass es so ein Medikament ist, sagen so, ah, mein Herz ist irgendwie komisch, können Sie mal gucken. Also ich dachte, dass man denen deswegen nicht, das nicht sagt.
Nee, also sie müssen sogar aufklären. Okay. Also da ist man von den entsprechenden Regularien her auch gefordert und muss sowohl aufklären, was man so weiß über diese Substanz und eben auch die Risiken, die auftreten können.
Also ich wüsste, das ist ein Medikament für XY, wenn ich es kriege.
Genau.
Ja, okay.
Genau, für was es eben geplant
ja.
ist.
Ah ja, okay.
Genau, das bekommt man dann mit.
Ja.
Und in der Regel ist es auch tatsächlich nicht der Fall, dass dann so intensiv in sich hineingeschaut wird und so und man schon merkt, schlägt mein Herz jetzt anders. Also was immer ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist eben, dass Studienteilnehmer regelmäßig auch befragt werden oder auch aufgefordert sind, wenn sie irgendetwas an sich merken, was anders ist als vorher, dass sie das eben berichten.
Ja, weil also rund um die Uhr Personal auch da ist sozusagen
genau.
Und denen könnte man das dann melden.
Und da wird dann eben auch schon gesammelt, da hat man ja schon erste Erkenntnisse. Das ist auch wie Herr Höhm gesagt, man sieht dann manchmal, gibt es da vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen den Geschlechtern oder nicht, aber da fängt man schon an, auch diese Erkenntnisse zu sammeln. Und zur Sicherheit, Sie sagten es ja schon, also wir haben rund um die Uhr Personal vor Ort, medizinisch geschultes Personal. Und es gibt auch die Anforderungen, dass man eben auch entsprechend ausgerüstet ist. Und wir hatten jetzt gerade diese Woche auch wieder ein Notfalltraining. Also das gibt dann regelmäßige Trainings. Sie haben Notfallpläne. Wenn bereit sein, ist alles. Und wenn man es wie den Regenschirm, den man vielleicht dann nicht braucht, dann muss man auch entsprechend vorbereitet sein.
Der Normalfall ist eher, die Menschen sind da und spüren nichts oder mehr das, was man jetzt mehr so leichtere Nebenwirkungen nennen würde.
Genau, also in der Regel treten natürlich gewisse Unpässlichkeiten auf. Das ist dann auch wichtig, dann auch einzuordnen. Kommt es vielleicht von der Substanz? Kommt es vielleicht durch die unterschiedlichen Bedingungen, denen man ausgesetzt ist? Dafür haben wir ja auch placebo-kontrollierte Studienteilnehmer. Also wir sammeln natürlich schon sehr früh alle möglichen Ergebnisse.
Herr Hömke, zum Abschluss würde ich Sie gerne nochmal so, also den Blick nochmal ein bisschen aufziehen. Ne? Also wie viele Phase-1-Studien gibt es denn jährlich in Deutschland und ist Deutschland ein wichtiger Studienstandort? Weil man könnte ja diese Phase-1-Studien, man könnte die auch woanders machen. Ne? Man könnte die in den USA machen zum Beispiel.
Ja, die werden rund um die Welt eigentlich gemacht. Man ist da überhaupt nicht auf Deutschland festgelegt. Also in den letzten Jahren wurden so typischerweise 230 bis 260, sage ich mal, Phase 1 Studien in Deutschland genehmigt und dann durchgeführt. Aber Deutschland ist damit eigentlich eher eins der kleineren Länder. Großbritannien, da wird relativ viel gemacht. USA sowieso, aber da wird von allen Studien viel gemacht. Es sind die Länder Belgien und Niederlande, in denen innerhalb der EU vergleichsweise viel gemacht wird nach den Daten, die wir sehen. Und mittlerweile mausert sich Australien als Studienland für alle Phasen, aber eben auch für Phase 1. Das heißt, Deutschland ist ein Land für Phase 1, aber bei weitem nicht sozusagen Weltmeister in dieser Disziplin.
Und liegt das an den Genehmigungswegen oder liegt es einfach an der Probandenverfügbarkeit zum Beispiel auch?
Also unsere Firmen haben uns zurückgemeldet, dass sie zumindest in der Vergangenheit in mehreren Ländern einfach schnellere Genehmigungsverfahren hatten. Das heißt, letztlich sind die Verfahren überall ähnlich, aber sie werden eben in einigen Ländern deutlich schneller abgearbeitet. Und da galt Deutschland als Land, wo man relativ lange auf seine Genehmigung warten muss. Nun haben wir ja jetzt ein Medizinforschungsgesetz, das wirksam geworden ist, und es besteht die Hoffnung, dass auch Genehmigungsverfahren jetzt in Deutschland schneller abgewickelt werden. Und das könnte sich natürlich positiv auswirken darauf, dass man dann öfter sagt, ja, warum nicht Deutschland nehmen für eine Phase 1?
Okay, also das heißt, Frau Baumann, Sie müssen vielleicht noch ein paar mehr Gesellschaftsspiele und Videokonsolen anschaffen in Zukunft, wenn Sie mehr Studien machen.
Das wäre mir sehr recht. Ja. Genau, bin ja auch in einer Fachgesellschaft organisiert und da haben wir auch den Austausch gesucht. Und ich denke, da ist Deutschland bemüht, sich auch da aufzuschließen.
Ja, danke Ihnen beiden für den Einblick in Phase 1 Studien.
Sehr gern.
Danke, Frau Baumann.
Ja, vielen Dank.
Bei Microscope ging es heute um Phase 1 Studien, also um den Anfang der Erprobung eines Wirkstoffes mit Menschen. Zu Gast war Sibylle Baumann, Medical Director bei Clinical Research Services Berlin GmbH und natürlich VFA-Forschungssprecher Rolf Hömke. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Alle Folgen von Microscope finden Sie kostenlos auf Apple, Spotify und vielen anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Franziska Walser, ich sage Tschüss und bis bald.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.